wir sind alle in einem unglaublich historischen Wirtschaftsbereich 100%ige Quereinsteiger. Also Bier trinken konnten wir sehr gut, aber Bier brauen konnten wir nicht. Wir wussten auch nicht, wie der Getränkemarkt wirklich funktioniert. Wir wussten, wir haben eine Idee. Und wir wussten, da gibt's Leute draußen, die in einem guten Netzwerk Lust haben auf Sachen. So, das war eigentlich die Grundvoraussetzung.
Suits and Sneakers. Der Deininger Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider.
Moin, mein Name ist Harald Fortmann und bei mir ist Zoe Tanaratta.
Ei Gude, sagen wir in Frankfurt, und auch ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer neuen Folge von Suits and Sneakers.
Und wollten uns auf jeden Fall nochmal bedanken, auch für die vielen Glückwünsche zum Merch von 514 mit der Firma Deininger und auch zu unserem Startpodcast zur Intro. Das war ja nur ein kurzer, kleiner Snap sozusagen und jetzt geht's aber in die Vollen. Heute im Studio ist zu Gast ein Frankfurter Lokalpatriot und das im zweifachen Sinne. Kleines Wortspiel nämlich mit drin versteckt, Sven Weißbrich. Und bevor Sven People Going Places und die Frankfurter Brauunion gründete, war er über 25 Jahre in digitalen Agenturen und Mediaagenturen tätig. Also ein Urgestein der digitalen Wirtschaft, wie man so schön sagt, auch wenn er das Urgestein bestimmt gar nicht gerne hört. Und hat sich dann in neue Wege begeben und hat 2020, genau am Tag des ersten Covid-Falls, sein neues Unternehmen selbstständig gemacht und wird heute ein bisschen was dazu erzählen.
Willkommen Sven zum Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung. Toll, dass ich hier sein darf.
Sven, du hast dich nach einem Vierteljahrhundert ja in der Agenturszene dich dazu entschieden, Unternehmer zu werden und hast dich aufgemacht, Frankfurt zu verändern. Ganz kurz, was sind die Beweggründe gewesen? Ich meine, wir haben ja ständig mit vielen Angestellten zu tun. Da kenne ich das Mindset, die Motivation. Aber jetzt auch selber Unternehmer zu werden, ich bin in so einer ähnlichen Position wie du. Was hat dich dazu bewogen, in so dieses Risiko reinzustürzen?
Erstmal muss man sagen, dass ich in einer wunderbaren Stadt hier wohne und aktiv bin. Und dann ist es gleichzeitig so, dass ich in der absolut luxuriösen Lage war, ganz viele verschiedene Industrien und Branchen und Geschäftsmodelle kennenzulernen. Und irgendwann entwickelt man so den Wunsch, nicht nur Geld für andere Leute zu investieren, sondern vielleicht auch selber mal anzupacken und was zu entwickeln und dann zu gucken, wie funktioniert das eigentlich so da draußen, und so ist es dann entstanden.
Du hast im Vorgespräch ja auch gesagt, dass du das Wort Mut eigentlich gar nicht in den Zusammenhang hören magst und trotzdem, Unternehmertum ist Mut auch und es ist einfach ein Weg zu gehen und vor allem, du hast gerade so schön gesagt, nicht das Geld anderer verwalten. Du und deine Partner seid ja eingestiegen mit eurem eigenen Geld, also bootstrapped, wie man in der Startup-Szene so schön sagt. Das ist ja schon auch mutig aus einer gesetzten Position. Du hast ein starkes Renommee im Markt, hast jahrelang erfolgreich Unternehmen aus der digitalen Medienlandschaft geführt und auf einmal startest du, sag ich mal, bei Null wieder mit zwei Partnern. Vielleicht da nochmal so ein bisschen deine Sicht auf das Thema Mut und erzähl ruhig auch mal was von den beiden Jungs, mit denen du das gestartet hast.
Ja, ich glaube, da gehört natürlich ein bisschen Mut dazu und vielleicht auch ein Quäntchen Naivität. Das ist immer ganz gut, glaube ich, wenn man sich in was Neues aufmacht und dann feststellt, dass am Tag der Gründung die Pandemie einsetzt, von der wir damals noch nicht wussten, was da alles auf uns zukommt. In dem Vorgespräch habe ich das erwähnt, weil mir das als erstes entgegengeschlagen ist. Ich habe die Entscheidung getroffen aus meinem etablierten Job, alles geregelt, Boardrooms, Flugzeuge, Züge, ganze Menge PowerPoint und eine wunderbare Agenturzeit, dann zu sagen, ich mache was Neues. Und das ist für viele erstmal eine Herausforderung. Und mir liegt es gar nicht daran, damit zu kokettieren. Man kann ja auch sagen, ah, das ist für mich nicht mutig. Ich kokettiere jetzt damit, das ist irgendwie, versuche mich damit irgendwie nochmal über die Sache zu setzen, sondern im Grunde ging es mir darum, dass ich in einer absolut privilegierten Situation war. Ich habe sehr früh unheimlich viel Vertrauen bekommen von wichtigen Leuten, durfte sehr früh eine hohe Lernkurve an den Tag legen und habe da auch viele Leute um mich rum gehabt, die Geduld haben mit mir und habe dann viele Stationen, du hast ja vorhin schon erwähnt, waren nur ein paar Jahre, die mir dann geholfen haben, auch so ein bisschen die Ruhe zu bekommen, dass ich unter Umständen was anderes auch damit machen könnte. Und ich habe ein bisschen Geld verdient, habe viel gesehen, viel erlebt, was andere vielleicht auch ein bisschen später erst erleben oder gar nicht erleben können. Und für mich hing das dann somit gar nicht mit Mut zusammen, sondern im Grunde mit einer guten Idee, die mich irgendwie angespitzt hat. Und die meisten fragen dann irgendwie, ja gut, aber du hast doch alles geschafft. Ja? Irgendwie CEO, Autoreisen und so weiter. Aber ja, das war jetzt vor 4 Jahren. Und mir hat da tatsächlich auch nichts gefehlt in meiner damaligen Rolle. Ich hätte es gerne auch weitergemacht, war alles super. Die Idee dahinter aber war für mich so reizvoll, dass ich gesagt habe, komm, das mache ich jetzt. Ich habe die Energie und vielleicht auch den Glauben daran, dass ich genügend Ideen mitbringe, um das voranzubringen. Und jetzt muss man auch zugeben, das schon erwähnt, dass das mehrere Rollen sind. Eine hat mit Bier zu tun. Auf ein Bier hat Deutschland nun mal nicht gewartet. Und dann kam auch noch der Größenwahn dazu, dass man sich überlegt, na komm, probieren wir das nochmal aus. So ist das dann losgegangen. So. Und deshalb glaube ich, Mut hat eher damit zu tun, wenn jemand keine Optionen hat oder nicht gut entscheiden kann. Und ich konnte sehr viel entscheiden, habe sehr viele Optionen gehabt. Und wenn jemand aber 2 Jobs hat, 3 Kinder, muss irgendwie über die Runden kommen und muss alles reingeben, ich glaube, hat mehr mit Mut zu tun, als die Lage, die ich da für mich gesehen habe.
Du hattest in dem Vorgespräch von einer privilegierten Situation gesprochen. Ich denke, das rundet das Ganze ab. Aber erzähl den Zuhörern doch mal kurz die Idee, die dich dazu bewegt hat, das alles einzugehen.
Ja, das war eine ganz einfache Geschichte. Ne? Das fängt wie so ein Witz an. Im Grunde ein Koch, ein Projektentwickler und ein Marketingmensch treffen sich. Ungefähr so war es auch. Der Simon Horn, der hier ein wunderbares Restaurant in Frankfurt führt, hat damals über eine Kollegin den Weg zu mir gefunden. Wir saßen im Konfi bei uns und der führte dann aus, dass er ein Riesenproblem hat, denn er macht in Frankfurt immer die Teller voll und im besten Falle kommen die leer zurück in die Küche, aber er muss immer ein frankfurtfremdes Bier daneben stellen. Weil er sagt, es gibt eigentlich nichts, was ich daneben stellen kann. Ich muss immer irgendwas nehmen aus anderen Städten, zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, ein Hamburger Bier. So. Der Punkt war dabei, dass ich zu dem Zeitpunkt eigentlich sagte, okay, ich verstehe das Problem, ich kann das auch nachvollziehen, weil ich mag die Region hier sehr, sehr gerne und ich finde, da gibt es ein bisschen was zu tun, aber erstmal ist es nicht mein Problem. So. Und im Schnellvorlauf war es dann mein Problem. Wir haben die Frankfurter Brauunion gegründet und in der Zeit davor teilweise nachts über WhatsApp in kurzen Meetings unser Etikett entwickelt, das Produkt entwickelt. Simon hat einen sehr guten Geschmackssinn, hat die Rezeptur erfunden. Wir haben einen Brauer uns ausgesucht. Müsst euch vorstellen, auf dem Etikett, wenn ihr die Flasche in der Hand haltet, dann sind da eine ganze Menge X'e drauf. Also für das Wort Frankfurter haben wir einige Buchstaben rausgenommen, als Platzhalter sozusagen, weil wir in Frankfurt noch nicht brauen. Und das ist unsere große Zielsetzung gewesen. Komm, wir bauen eine Brauerei in Frankfurt. Ja, in einem Biermarkt, der heruntergeht, in einem Land, in dem der Bierkonsum auch runtergeht. Und vielleicht auch in einem Land, was genügend Biermarken hat. Und so fing das alles damals an. Und dann ist eine ganze Menge danach nochmal passiert, aber da können wir nachher nochmal drauf eingehen.
Ich habe mich natürlich als Frankfurter super gefreut, weil ich sonst aus der Ecke Köln mal 4 Jahre gewohnt habe und da ist der Lokalpatriotismus, der ist sehr, sehr groß und das habe ich so immer beneidet und deswegen bin ich natürlich sehr stolz, diese Geschichte von dir zu hören. Aber da gab es mit Sicherheit, ja, das hört sich alles sehr aalglatt und von Glück und Perfektion an, da gab es mit Sicherheit ja auch Fehler oder Rückschläge. Auch wenn wir jetzt über 4 Jahre sprechen, kannst du den Zuhörern und uns auch vielleicht was mitgeben, wo du sagst, darauf sollte man achten oder gibt es da gewisse Learnings, dass du teilen würdest?
Das war alles perfekt geplant, gab es keine Probleme. Du hast absolut recht. Also erstmal muss ich vorweg schicken, dass wir in einer Region leben, die von anderen großen Städten sehr viel mitnehmen kann. Also was Frankfurt sehr gut kann, ist Geselligkeit, Lokalpatriotismus, wie du es auch schon gesagt hast, aber in ein paar Bereichen eigene Produkte, mehr Orte für Geselligkeit, vielleicht auch ein bisschen mehr Subkultur, sind andere Städte einfach ein paar Jahre weiter. Das kommt durch einige Umstände. Frankfurt ist nicht groß. Frankfurt ging es durch die wirtschaftliche Lage auch sehr lange sehr, sehr gut. Und deshalb war der Fokus sehr stark auf Business auch hier in der Stadt. Und umso schöner merkst du auch, kommen wir dann in eine Lage, in der die Dankbarkeit von Leuten da mitzumachen und zu sagen, ey, das sind Leute von uns, die machen jetzt hier ein Bier und vielleicht machen sie noch einen Ort auf und vielleicht machen sie noch das. Das ist schon eine ganz besondere Sache und es geht in anderen Städten schon sehr viel länger, sehr viel besser und Frankfurt muss da ein bisschen aufholen. Deshalb haben wir da vielleicht eine bisschen positivere Präposition für unsere Idee, als es in anderen Städten wäre. Definitiv ist es aber auch so, dass wir gerade in den ersten Wochen und Monaten eine ganze Menge blaue Flecken und Schrammen davon getragen haben. Erstmal musst du ja sehen, wir sind alle in einem unglaublich historischen Wirtschaftsbereich, hundertprozentige Quereinsteiger. Also Bier trinken konnten wir sehr gut, aber Bier brauen konnten wir nicht. Wir wussten auch nicht, wie der Getränkemarkt wirklich funktioniert. Wir wussten, wir haben eine Idee. Und wir wussten, da gibt's Leute draußen, die in einem guten Netzwerk Lust haben auf Sachen. So, das war eigentlich die Grundvoraussetzung. Dann fängt die Pandemie an, du hast das Lager voll, die Gastronomien sind zu, die Clubs und Bars auch, die Spätis sind dicht. Ja, was machst du denn jetzt? Wobei die Spätis waren, glaube ich, gar nicht dicht. Es war die einzige Möglichkeit, noch was zu verkaufen, aber so verbreitet waren wir noch nicht. Dann haben wir tatsächlich relativ schnell für uns beschlossen, dass wir nicht lange Trübsal blasen können, weil einfach die Marktvoraussetzung für uns so übermannt war, dass wir gar nicht in der Lage hätten sein können, dem entgegenzustehen. Und so haben wir dann relativ schnell den Modus entwickelt, aus dem Problem zu versuchen, eine Tugend zu machen und darauf zu vertrauen, was wir im Grunde so im Bauch gefühlt haben, dass wir einfach mit einer schnelleren, kreativeren Lösung, und zwar Fokus auf schnell, einen Punkt setzen können. Und so ist damals unsere Vertriebsmarke entstanden, der Wegbier-Kiosk. Wir haben in der Pandemie den Leuten angeboten, bei uns kontaktlos Bier zu kaufen. Dann waren 12 Paletten weg innerhalb von 2 Wochen. Und das ist natürlich, das zeigt ja schon mal, dass da was los ist. Einerseits wollten die Leute, glaube ich, einfach raus zu Hause. Und auf der anderen Seite ist es so, dass da aber ein großer Wunsch bestand, auch solche Themen nach vorne zu bringen. Und das ist definitiv was erstmal ein Riesenproblem war für uns, weil da steckte all unser Geld drin. Und wenn du dann verderbliche Ware hast, wird's langsam schwierig.
Selber austrinken wäre noch eine Alternative gewesen.
Da waren wir kurz davor, tatsächlich.
Das glaube ich.
Ich habe von der 13. Palette nicht geredet.
Das hilft dann, das glaube ich.
Ja. Das schönste Insolvenz gewesen.
Definitiv. Aber denkst du, dass das Thema Resilienz und das, was du aus der Zeit in digitalen Unternehmen mitgenommen hast, da auch geholfen hat, dieses Schnelle und dieses Kreative da auch in dem Fall umzusetzen?
Ja, ich glaube, du wirst schon so ein bisschen geschult, in der Geschwindigkeit kreativ zu sein und zu bleiben. Und ich finde ja auch, dass Mathematik was Kreatives ist. Du musst eine Lösung zu einer Aufgabe finden. Ich finde das sehr kreativ. Und die meisten missverstehen das ja als Leute, die gestalten können und visuell was machen. Ich sehe das quasi anders. Für mich geht's um Lösungsfindungen, die grundsätzlich erstmal immer kreativer Natur sind, wenn du nicht sofort weißt, was denn das Ergebnis sein soll. Ja. Deshalb glaube ich, dass das eine große Chance ist, die wir nutzen konnten. Und da hat mir sehr geholfen, dass wir uns damals in unserer Agenturwelt und in meiner Rolle war das nochmal besonders, weil ich da sehr viel weniger über Nettoreichweiten und GRPs reden durfte und Leads, sondern meistens über die Geschäftsmodelle reden konnte. Und das hat einen auch so ein bisschen die Ruhe verliehen. Ne? Also einerseits die Demut vor Geschäft, vor wirklich Stein auf Stein funktionierendem Geschäft, was nicht irgendwie von extern subventioniert ist oder irgendwie aufgeblasen durch irgendein Thema oder auch nicht durch unglaublich große Werbevolumina einfach in den Markt gedrückt wird, sondern wirklich ein ganz sauberes, von der Pike aufgebautes Business. Das war einerseits sehr reizvoll und die Ruhe dafür mitzubringen, das hat mir damals definitiv die Rolle in meinen letzten Agenturstationen mitgegeben. Und dann aber auch das Eingehen auf andere Industrien und Disziplinen. Also keine Sorge zu haben, dass man nicht mit Immobilienmenschen reden kann oder mit Menschen aus der Finanzbranche oder Logistik, ne? Oder auch mit so einem Brauer. Und ich glaube auch, dass sich da die Zeit so ein bisschen geändert hat. Also wir sind auch oft gegrillt worden in irgendwelchen Boardrooms damals, wo Vorstände uns erstmal erklären durften, dass wir von einem Produkt überhaupt gar keine Ahnung haben im Grunde. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Finde das interessant. Die entscheidenden Unternehmen sind, vielleicht ist es auch eine Folge der Pandemie, offener geworden, anderen Leuten Raum zu geben mit ihren Gedanken und Ideen und auch Transfer herzustellen. So. Und das ist, glaube ich, im Kern das, was uns am meisten reizt und auch momentan prägt mit den anderen Sachen, die wir machen, dass wir sehr viel Schnittmengen herstellen wollen und daraus etwas Neues entstehen lassen.
An der Stelle auch mal einen ganz lieben Gruß an den Kollegen Pschorr, nämlich es gibt tatsächlich einen Personalberater für die Getränkeindustrie und der ist schon einige Jahre in dem Bereich unterwegs. Also das ist schon auch ein sehr spezifischer Bereich, insofern wirklich bewundernswert. Glaubst du, dass das Thema Social Media oder andersrum, dass die Frankfurter Brauunion ohne Social Media auch so schnell an Bekanntheit in einem Lokalmarkt errungen hätte?
Auf gar keinen Fall. Also wir haben einiges ausprobiert. Es ist noch immer so, dass du merkst, dass es sehr zielgruppenspezifisch ist, gerade in einem total kontrastreichen Markt hier wie Frankfurt. Wir haben sehr viel in Radio gemacht. Wir haben digital viel ausprobiert. Wir haben auch Plakate in der Stadt aufgehangen. Und zwar niemals 18 Eintel, sondern immer was Kleines quasi, weil es irgendwie zu uns passt und dann so eine Augenhöhe stattgefunden hat und wir nicht Leuten diktiert haben, welches Bier sie jetzt trinken müssen, sondern eher, dass sie ausgehen sollen. Und wir haben festgestellt, dass einerseits, und da muss man auch ganz ehrlich sein, wenn du wenig Budget hast, dann gehst du auf das, was du selber generieren kannst, und einen Content zu produzieren ist per se gut, wenn du was zu erzählen hast, ja. Und wenn du ein neues Bier auf den Markt bringst und merkst, dass die Leute sehr gerne darüber reden und das erstmal ein positives Thema für Menschen ist, mit aller Verantwortung, die du auch hast Richtung Alkohol, dann merkst du, sind diese Kanäle natürlich prädestiniert dafür. Ja, so haben wir eigentlich vor allem über damals noch Facebook, später sehr, sehr viel mehr und jetzt auch Instagram, zum Teil LinkedIn und einige destinationsrelevante Plattform, also Google Maps etc. haben wir sehr viel aufgebaut und es hat zu Beginn zumindest gereicht. Du merkst, es gibt irgendwann Grenznutzen. Wenn du dann weitere Menschen einladen willst, dich kennenzulernen, dann braucht das auch nochmal andere Tools und Plattformen.
Google Maps war, glaube ich, nochmal ein gutes Stichwort, um mal auf das zweite Unternehmen am Ende des Tages ja auch zu kommen, People Going Places. Vielleicht kannst du da die Zuhörer nochmal abholen, was da eigentlich dahinter steckt.
Ja, im Grunde ist die Geschichte schnell erzählt. Du stellst relativ schnell fest, wenn du eine Biermarke hast, dass du dann eine hohe Demut dem Bierbrauer gegenüber aufbringst, gerade wenn er 600 Jahre Tradition in seinem Rucksack hat und du feststellst, du kannst einmal ein gutes Bier brauen, aber das gute Bier nochmal zu brauen im zweiten Sud ist nahezu unmöglich, wenn du nicht mindestens 1000 Sude gemacht hast. Also es ist ein unheimlich komplexer Bereich. Und wenn du das feststellst, dass du kein Brauer bist, dann stellst du relativ schnell fest, dass du dich bewegen musst und überlegen musst, ja, was können wir denn zusätzlich machen, damit Leute sich mit unseren Produkten auseinandersetzen. Es gibt so ein Manifest, was wir geschrieben haben für unsere Company, dass wir möglichst viel so machen, was nicht in die normale Agenda einer Großbrauerei fällt. Und so haben wir gesagt, komm, wir lassen einfach zum großen Teil den Handel mal außen vor. Wir sind sowieso um den Kirchturm ein bisschen weiter unterwegs und zu unserem Produkt gehört ja, dass wir den Leuten, ich habe vorhin schon gesagt, bei uns gibt's keinen Eisvogel oder eine Hopfendolde und wir erklären den Leuten, dass sie jetzt nur noch unser Helles trinken dürfen, sondern da geht's mehr um den Moment, dass du auch mit Leuten zusammenkommst und dass du so eine gesunde Beiläufigkeit für das Produkt hast. Und so lag uns das im Grunde, Orte aufzusperren, und People Going Places macht genau das. Ortsentwicklung, Placemaking sagt man heute neudeutsch. Und das alles hat damit angefangen, dass wir im Grunde eigentlich nur einen Lagerplatz für unser Bier suchten und waren im Ostend, ein altes Neckermann-Gebäude, später Telekom, davor noch die Post, glaube ich. Das stand leer und dann haben wir gesagt, ja gut, komm, da stellen wir unser Bier rein. Und dann kam Simon um die Ecke und sagte, ja Moment mal, ist doch irgendwie komisch nur zu lagern, wir können doch hier auch mal ausschenken. So, und dann ist so eine, ich sag immer, zwischen Stromberg und Shining eine Hinterhofsituation entstanden mit ein bisschen Lichterkette und Fähnchen und dann kamen Leute, um unser Bier zu probieren und einfach auszugehen und im Ostend einen neuen Ort zu finden. Und das war so ein bisschen, ohne dass wir es wussten, unser Gesellenstück, neue Orte aufzumachen. So, und das spielt uns jetzt auch vielleicht die Immobilienkrise in die Hände. Es gibt mehr Leerstände und mehr Flächen, aber es gibt auch ein Umdenken auf der Immobilienseite, dass man in Gebäuden andere Angebote formulieren muss. Sonst ziehen einfach viele Firmen nicht mehr ein. Ne? Also ein Google will auch wahrscheinlich unten im EG gerne Kultur und Ausgehen und Sport und das, was den Alltag abbilden kann, eingebunden sehen oder vorhanden sehen. Und so ergibt sich dann ein Netzwerk, was auf einen zukommt und sagt, so hör zu, hier ist ein Leerstand. Oder wir bauen gerade was Neues, mache ich bald in dem größten Hochhausprojekt der Stadt, machen wir was auf. Habe ich im Vorgespräch aus der Baustelle angerufen sozusagen und die dann sagen, hör zu, ihr macht das nicht verkehrt, habt ihr eine Idee, würdet ihr für uns ein Konzept entwickeln und würdet ihr es auch betreiben? So, und das ist, glaube ich, der Unterschied. Da ist eine Beratung entstanden, die auch dann umsetzt und betreibt. Und das macht unheimlich viel Spaß und ist wirtschaftlich für uns auch interessant, weil wir sagen, ja, wir müssen uns nicht auf Dritte konzentrieren, die unser Produkt feilbieten und die relativ viel von der Marge auch abnehmen, sondern wir machen unsere eigenen Orte auf. Ja, das ist mühsam. Ja, das ist immer wieder eine neue Marke und das braucht sehr viel Idee und Aufwand von Scratch, macht aber genau das, was wir wollen, bindet unsere Produkte ein in eine Situation und nicht nur in ein Regal. Und dadurch fühlt sich das so ganz selbstverständlich für uns an und wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. Bisher können wir uns da nicht beschweren. Tolle Gespräche tatsächlich mit ganz unterschiedlichen Branchen dazu.
Kennst du die Social Washed?
Nee.
Die verkaufen wir einmal im Jahr auf Museumsuferfest mit dem Lions Club Museumsufer, schon im 12. Jahr und da kommt der komplette Reinertrag für gute Zwecke. Und da haben wir natürlich bekannte, namhafte und da müssen wir uns mal zusammensetzen. Vielleicht können wir das in Zukunft so machen, dass ihr vielleicht auch im Socializing uns dabei unterstützt und wir verkaufen sozusagen Wurst und Bier. Da könnten wir uns vielleicht nochmal zusammensetzen. Vielleicht.
Ja, wir sind für so Sachen immer offen. Wir sind gerade in großen Diskussionen mit der Stadt, die uns sehr unterstützt und auf der anderen Seite aber auch natürlich auf eine große Historie zurückgreift mit bestehenden Partnern. Bisher, glaube ich, ist es beim Museumsuferfest so, dass das an eine Brauerei gebunden ist. Aber vielleicht kann man sich ja in einen Vorgarten reinrutschen.
Das denke ich auch. Der Vorgarten könnte schon Osthafenfest sein, weil wir nämlich da zum ersten Mal über ein Kraper, dem Geschäftsführer von Hafenmanagement, die Möglichkeit haben, auch da auf der sozialen Ebene das Gleiche zu machen. Und das würde das erste Mal sein dieses Jahr. Das findet ja alle zwei Jahre statt. Aber lass uns da auf jeden Fall nochmal separat zusammensetzen, weil ich finde die Idee einfach super und klar mit diesem Lokalen. Das ist ein sehr schönes Konzept. Und ich finde dieses mutige, gerade einen bekannten Frankfurter Unternehmer, der hat gesagt, Herr Tanaraccia, wissen Sie was, machen Sie sich mal selbstständig, die Freiheit, das ist das Schönste, was Sie erleben können. So, und dann habe ich das gemacht im April 22 und hatte Freiheit mit Sicherheit, aber auch viele Herausforderungen. Und deswegen bewundere ich auch gerade diese Mindsets. Das heißt, du warst ja vorher angestellt, wusstest immer, da kommt das Geld sicher. Vor allem bei deiner Karriere war es auch mehr oder weniger ein Selbstläufer, auch sicher in der Position zu sein und dann in das Risiko zu starten. Und du hattest ja Anfang gesagt in unserer Vorbesprechung, am Anfang ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Und dann aus diesem Not wieder eine Tugend zu machen, wieder aufzustehen. Was würdest du zukünftigen Unternehmern und diese Start-up-Welt gibt's ja genügend, aber was würdest du zukünftigen Unternehmern, gerade jungen Leuten, mit auf den Weg geben?
Ich finde das ganz interessant, wenn du mal guckst, was so gerade passiert. Wir haben im Projekt Neue Kaiser, das machen wir zusammen mit der Oper, da verbinden wir so eine Marke Kultur, Essen, Trinken und Arbeiten miteinander. Und da sind 7 Startups drin und die kommen alle mit fertigen Companies aus der Uni. So, das gab's damals noch nicht so tatsächlich vor den paar Jahren, die du da erwähnt hast. Ja, und das ist eine Sache, bei der ich sagen muss, die kommen schon ganz anders auf den Markt mit einem ganz anderen Unternehmertum oder mit einem anderen Bewusstsein, was man machen kann. So, also viel Förderung natürlich auch, weil Unternehmen das wollen, ist schon gut. Aber ich muss sagen, für mich, meine Quintessenz ist, ich habe den großen Vorteil, ich bin sowieso mit Glas halb voll im wahrsten Sinne des Wortes erzogen worden. Meine Eltern haben immer eine Lösung gesucht und das prägt sich natürlich irgendwie aus darauf, wie man selber unterwegs ist. Ich glaube, das nicht locker lassen, das kommt so ein bisschen aus dem Sport, aus dem Teamsport vielleicht auch, ne, dass man sagt so, okay, das ist noch nicht das Ende irgendwie. Jetzt müssen wir noch mal ran. So, das müssen wir uns noch mal vornehmen. Das Thema ist noch nicht ganz durchdiskutiert und auch Bock zu haben, zu lernen. Also dieses Transferthema zu sagen, mir liegt das zum Glück, dadurch, dass ich immer in verschiedenen Themen unterwegs war, Schnittmengen zu bilden. Ich glaube, dass sich selber so ein bisschen kennenzulernen und ich habe dafür Ewigkeiten gebraucht tatsächlich, zu wissen, worin man gut ist. Ist man jetzt jemand, der gerne sich im Keller mehreren Rechnern vergräbt, um mal so eine Stereotype aufzubauen oder jemand, der gerne irgendwie draußen 5 Sachen zusammenbaut? Ich glaube, das kann man relativ schnell für sich bestimmen und Das Letzte, was ich wichtig finde, ist, und da waren wir überhaupt nicht gut drin, trotzdem früh hart entscheiden. Der sanfte Schoß eines Angestelltenverhältnisses ist nicht immer der beste Ort, um das zu lernen, weil du bist auf Quartalszahlen oder Jahreszahlen und dann später auf Monatszahlen verbrieft und dann läuft das so Riesenapparat, aber wenig unternehmerisch, weil du eher ja mit verschiedenen Kulturen und Ländern kollidierst und sagst, oh, so ein Kunde weg, dann musst du das machen oder hast den gewonnen, dann musst du das machen und es ist immer langsam und sicher. Ich glaube, die Geschwindigkeit bei Entscheidungen aufzubringen, das erfordert schon so ein bisschen Erfahrung und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich erst mit Anfang 40 gegründet habe und nicht mit 20, weil ich einfach mir zumindest attestieren möchte, dass ich dadurch ein paar Sachen härter entschieden habe, als ich es damals gemacht hätte. Früher hätte ich wahrscheinlich zu lange an Sachen festgehalten, sei es das Team, sei es Produkte, sei es Geschäftsmodelle, weil ich das nicht so ganz umrissen hätte. Und jetzt fühle ich mich eigentlich besser denn je, weil ich A, selber in der Hand habe und auf der anderen Seite aber auch die Konsequenz tragen muss aus einer zu frühen oder einer zu späten Entscheidung. Ja, das ist was, was ich als extrem wichtig erachte.
Das hören wir auch immer mehr aus der Startup-Welt, gerade aus von der Investorenseite, dass sie diverse Teams begrüßen, weil, glaube ich, auch da die Erkenntnis gewachsen ist, dass so eine gewisse Lebenserfahrung auch Ruhe reinbringt und man nicht bei jeder kleinen Abbiegung dann wieder nervös wird und wieder pivotiert. Und ich glaube, das ist eine gute Erkenntnis, dass auch eine gewisse Lebenserfahrung einem Unternehmertum gut tut und trotzdem eben diese Beweglichkeit drin bleibt. Und das ist, glaube ich, was viele, viele Unternehmen noch mitnehmen müssen, dass man noch stärker beweglich sein muss. Und da sehen wir gerade im Mittelstand, dass dann schon oft auch so eingefleischte Sichtweisen da auch vorherrschen und dass sie dann eben gerade das Thema digitale Transformation und diese ganzen Themen dann auch so ein bisschen verpassen. Und diese Mischung, das mehr zu bringen und mehr auch den Mittelstand mit eben dieser Startup-Welt, mit dieser Unternehmerwelt zusammenzubringen, ist, glaube ich, super wichtig. Was wir auch erleben in fast jedem Briefing, und das finde ich ganz interessant, was du da gerade gesagt hast, ist dieser Wunsch von unseren Gegenüber, meistens Geschäftsführer, Vorstände von Unternehmen, die dann sagen, ja, der Kandidat sollte auf jeden Fall unternehmerisch sein. Und da frage ich mich auch immer, gerade wenn du jetzt nicht auf Geschäftsführerlevel, sondern vielleicht eben auf Ebene 2 oder 3 besetzt, Abteilungsleiter, wenn die alle unternehmerisch wären, dann wären sie Unternehmer. Und das ist so ein inflationäres Wort. Und deshalb fand ich es ganz interessant, dass du gesagt hast, naja, in einem solchen Unternehmen, wo ich früher war, da habe ich dieses Unternehmerische ja auch gar nicht gelernt. Das wurde mir ja gar nicht so beigebracht. Wo kriegen wir diesen Spirit her? Das ist ja dieses Entrepreneurial Spirit, der ja immer hochgelobt wird. Also brauchen wir den wirklich bei jedem Mitarbeitenden? Oder wie ist da deine Sichtweise drauf?
Für mich ist es so, wir haben ein ganz gutes Setup gewählt bei uns, bei dem wir aber die Aufgaben auf verschiedene Schultern verteilen können. Ich bin der größte Fan damals geworden von ordentlichen Silos und guten Querschnittsfunktionen. Jetzt ist die Agenturwelt sowieso eine Vollmatrix in der Regel und dann wird es auch manchmal schwierig, weil du viele Menschen mit Themen über- oder unterforderst. Das haben wir in der Pandemie gemerkt. War ja dann kurz davor raus, habe aber noch einige Unternehmen beraten und dann ging es auch darum, dass man im Grunde feststellt, dass die Leute, die jetzt remote managen müssen, einfach gar nicht den Support bekommen haben, das zu tun, weil sie es ja nie lernen mussten. Auf der anderen Seite ist es so, dass du dir auch überlegen musst, finde zum Beispiel die Direktorenebene in den meisten Firmen ist die schwierigste überhaupt, weil sie operativ führen müssen und Teams motivieren müssen und auf der anderen Seite aber mit den Geschäftsführenden eine Route abstecken und dort auch eigentlich mit dem Kopf ganz woanders sind. Ich glaube, es ist tatsächlich eine der schwierigsten Rollen in Unternehmen quasi. Ich glaube nicht, dass jeder diesen Spirit braucht. Ich glaube, dass es manchmal unzufrieden macht. Mhm. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben mit unserem Konzept, eine Brauerei zu bauen, sind wir schon sehr, sehr weit. Im Grunde fehlt nur noch der Platz. Also wir haben die Finanzierung, wir haben das Food-Konzept quasi, wir haben das Ausschank-Konzept, wir haben auch die Technologie soweit schon ausgewählt, ist alles eigentlich da, könnte in 1,5 Jahren stehen. Aber du stellst auch fest, wenn du jetzt sagst, du hast als Hauptbier ein Helles, dass du keinen Brauer hinter den Kessel bekommst, der einfach 10 Jahre lang nur ein helles Brot. Wir sind jetzt auch keine Freunde von Craft Beer, über das man landläufig natürlich mehr redet, ne, weil man sagt, wir müssen über Hopfennoten reden und was da auf dem Gaumen spielt und wir finden immer gutes Bier zum Trinken da und nicht zum drüber reden. Da musst du dir genau überlegen, wen hast du denn eigentlich da stehen und wie motivierst du auch jemanden mit einem guten Warum, dass das hier nach vorne geht und auch jemanden Spaß macht. So. Und ich glaube, dass der Austausch da am wichtigsten ist und es ist auch am wichtigsten dann mit den Leuten abzustecken, was ist denn eigentlich die Anforderung? Und ich glaube, vielen Leuten fügt das unheimlichen Stress zu, wenn sie morgen überlegen müssen, wie ist denn eigentlich übermorgen? Ich glaube, der Mix daraus ist eigentlich das Beste und ich habe auch sehr viel Geld bezahlt mit dieser Company, dafür rauszubekommen, wer sind denn die richtigen Persönlichkeiten? Weil gerade bei so branchenfremden Konstellationen, wo Menschen zusammenkommen und was Neues lernen und dann ihr Wissen applizieren müssen auf eine bestimmte Aufgabe, habe ich festgestellt, dass manchmal rutscht man auch, da seid ihr die Profis, durch Vorstellungsgespräche durch und super CVs und Renommees und alles ist wunderbar und dann stellst du fest, ah, die Person funktioniert nur mit einer Entourage drumherum.
Oh ja.
Oder sie ist auf Basisleistung anderer kreativ und nicht selbst in der Aufgabe, in der ich sie sozusagen eigentlich sehe. Da haben wir viel Lehrgeld bezahlt tatsächlich so. Und deshalb glaube ich, der Mix aus beiden ist extrem wichtig. Aber da würde ich nicht sagen, dass ich da am Ende meiner Skills angekommen bin, um das zu lernen, weil dafür arbeite ich auch zu gern mit Leuten zusammen. Und manchmal muss man da auch früher zu sich selber erst ehrlich sein.
Ich glaube, das Thema Unternehmertum, darüber kann man, glaube ich, eine komplette Serie an Podcasts organisieren. Ich denke auch mit dem Unternehmertum ist das Mindset auch gemeint. Also bin ich im unternehmerischen Sinne zu denken, sprich sehr, sehr tief drin, in hohe Identifikation mit dem Unternehmen, dass man wahrscheinlich die Auftraggeber und nicht im Sinne von zahlentechnisch und wie führe ich das Unternehmen, das lernt man, glaube ich. Ich glaube auch, oder ich bin fest davon überzeugt, dass man nicht Unternehmer ausbilden kann oder coachen kann. Ich glaube, entweder bist du der Schlag oder du bist es nicht und du scheinst wohl Blut geleckt zu haben in dem, was du machst. Frage, um die Arbeit auch unserer Wettbewerber ein bisschen zu erleichtern. Kann man dich denn in der Agenturwelt wieder erwarten oder hast du da für immer deinen Rücken gekehrt? Und vielleicht im Anschluss noch, was erwarten wir von dir oder was sind deine kommenden Pläne?
Ja, also momentan muss ich sagen, die letzte Zeit hat es ja gezeigt, hier am Mikrofon. Im Grunde darf ich eine ganze Menge lernen und machen. Wir haben sehr viel investiert. Wäre auch schön, wenn das irgendwann nochmal zurückkommt. Also da muss man schon längeren Atem haben, gerade nach den letzten 2-3 Jahren. Bin aber überhaupt nicht abgeneigt zu sagen, gut, wenn man die Demut mitbringt, dass man jetzt nicht morgen Brauer ist und man mal abstrahiert, was das denn ist, was wir da machen. Ne? Wir gestalten Orte, wir haben ein Produkt entwickelt, wir machen Produktmarketing, wir sprechen Zielgruppen an, dann schöpft man ja daraus, was man gemacht hat. So, und würde sagen, die Angestelltenwelt ist tatsächlich gar nicht uninteressant für mich. So, es kommt ja immer auf die Aufgabe an. Ich finde immer, ich habe letztens mit jemandem geredet, er fragte mich, ah, ich habe hier ein Angebot, soll ich das machen? Da habe ich gesagt, irgendwie, wer ist denn der Chef? Da hat er gesagt, wieso? Da habe ich gesagt, naja, aber hat der eine Idee? Also, oder die Chefin? Und geht es nach vorne? Also haben die einen Weg vor sich? Oder ist es same, same but different? So, weil du das, was du in der einen Firma gemacht hast, jetzt dort auch machst, nur mit einem anderen Produkt oder einer anderen Rahmenbedingungen, weil du mehr Geld verdienst. So ist ja immer die Frage, wofür tritt man an? Mhm. Ich glaube, dadurch, dass ich selber für mich gesehen habe, Transfer macht mir Spaß, Sachen zu gestalten macht mir Spaß, wäre es verrückt zu sagen, dass nur die Immobilien- und Brauereiwelt sozusagen die ist, die auch mittelfristig das sein muss. Ich halte mir das komplett offen. Momentan bin ich total happy mit dem, was ich mache. Das müssen wir erstmal zeigen, dass wir auch erfolgreich sind.
Absolut. Ich kann dir, glaube ich, schon mal eine Garantie geben. Die Firma Deininger wird auf den nächsten Sommerfesten und so weiter dein Bier servieren. Wir sind deine größten Fans. Ich finde die Geschichte unglaublich spannend. Also ich beneide dich wirklich um die Erfahrung, die du gemacht hast. Wenn ich mir vorstelle, dass das 4 Jahre sind, es kommt mir eigentlich vor wie 10, was du da alles erlebt hast. Ich glaube, das ist auch so kondensiert, ja, und so intensiv. Mhm. Und alleine schon, dass du dir die richtigen Partner an deiner Seite hast, mit denen du das jetzt auch da durchziehst, das ist ja schon unglaublich viel wert. Ist ja auch nicht so einfach. Also in dem Sinne auf jeden Fall vielen Dank für diese ganzen Insights, die wir gewinnen konnten. Wir werden das mit wachem Auge weiter beobachten, was du da machst.
Ich freue mich drauf.
Vielen, vielen Dank, Sven. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle bisherigen und zukünftigen Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf der Webseite von Deininger sowie auf Ihren favorisierten Podcast-Plattformen, unter anderem auf Apple Podcasts und Spotify. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie uns abonnieren.
Und die Links finden Sie auch dann in den Shownotes. Wir danken Ihnen auf jeden Fall fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Ciao.